Hallo liebe HörerInnen, herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Bevor es gleich losgeht mit unserer allerneuesten Folge, möchten wir ganz kurz etwas in eigener Sache loswerden. Nach mehr als 5 Jahren Notaufnahme und 65 Folgen haben wir uns etwas Neues überlegt und das möchten wir heute mit euch teilen.
Wow, 65 Folgen, das kommt mir noch gar nicht so lange vor, aber es zeigt mal wieder, dass es jetzt wirklich mal Zeit für was Neues ist und deshalb gibt es noch mehr Notaufnahme für euch. Ab Februar machen wir zusätzlich einen neuen Wissenspodcast. Da begrüßt euch meine Kollegin, die Ärztin Patricia Neugebauer zu 5 Minuten Notaufnahme, deine Dosis Wissen.
Ja, und sie hält sich auch ein bisschen kürzer als wir beide mit unseren Gästinnen, oder Christian?
Auf alle Fälle, der Name ist Programm. In 5 Minuten gibt euch Patricia einen kurzen und intensiven Einblick in ganz verschiedene Aspekte unserer Nothilfe. Patricia war schon echt oft mit uns im Einsatz und arbeitet sonst als Ärztin in einem Krankenhaus in Aachen. Zugleich ist sie auch großer Podcast-Fan und deshalb setzt sie sich jetzt auch alle 4 Wochen ins Studio und teilt mit euch in 5 Minuten spannendes Wissen aus der humanitären Hilfe, eben ganz kurz und knapp und immer zu einem anderen Thema. Ich freue mich schon riesig drauf.
Ja, das wird richtig gut. Und Patricia bekommt ihr dann ja auch zu Gesicht, denn 5 Minuten Notaufnahme, deine Dosis Wissen, machen wir als Trommelwirbel Videopodcast.
Ja, unbedingt. Schaut da hin, hört euch das an, guckt da rein. Der Videopodcast erscheint ab Februar, immer zur Mitte des Monats, wie gewohnt, auch am Montag.
Ja, und Christian und mich gibt es weiterhin immer jeden letzten Montag im Monat. Wie gewohnt mit einer spannenden Gästin. Auch jetzt, ne?
Genau, wir legen jetzt los mit Folge 65. Bis gleich.
Diese PatientInnen und auch das Personal darf nicht den Haupteingang benutzen, sondern muss um die Ecke gehen und einen kleinen Hintereingang benutzen, damit das so ein bisschen, ich sag mal, verschlossen bleibt.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
HIV, das ist für uns in Deutschland eine Viruserkrankung, mit der infizierte Personen gut leben und niemanden anstecken können. Vorausgesetzt, sie bekommen die richtige Behandlung. Die ist hier eigentlich für alle Menschen verfügbar. Ganz anders sieht es in den Ländern aus, in denen Ärzte ohne Grenzen aktiv ist. Da ist vielerorts kein Ende der HIV-Epidemie in Sicht. Unglaublich viele Menschen sind infiziert. Und zugleich erhalten viele von ihnen gar keine Behandlung oder erst sehr spät. Mit fatalen Folgen für die Betroffenen. Sie erkranken schwer, viele sterben an den Folgen. Und als wäre das nicht schon schlimm genug, sieht es aktuell so aus, als würde diese stille Krise vielerorts völlig eskalieren. Wie kann Ärzte ohne Grenzen erkrankten Patientinnen dennoch helfen? Was müsste sich ändern, damit Menschen weltweit trotz HIV-Infektion gut leben können? Und womit strugglen eigentlich auch 2026 noch alle HIV-Infizierten weltweit? Egal ob in Indien, worauf heute unser Schwerpunkt liegen wird, aber auch in Deutschland? Und was hat das alles mit uns allen, auch mit dir und mit mir zu tun? Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge der Notaufnahme. Ich bin Anna Duschimi, Autorin und Journalistin.
Hallo und ich bin Christian Katzer, der Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland. Und heute sprechen wir mit meiner Kollegin, der Krankenpflegerin Jemima Schwab.
Ein kurzer Hinweis vorab. Später werden wir hier auch noch die Stimme von Barbie Breakout hören. Barbie ist eine Podcasterin, Aktivistin und macht noch sehr viel mehr. Und auch die lokalen MitarbeiterInnen und PatientInnen von Ärzte ohne Grenzen in Indien kommen zu Wort. Jetzt möchte ich aber erst einmal unsere heutige Gästin begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Jemima. Du bist uns aus Frankfurt zugeschaltet.
Genau. Danke, dass ich heute dabei sein kann. Ich freue mich sehr.
Jemima, du arbeitest ja sonst als Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Intensivstation eines Krankenhauses in Frankfurt. Dein aktueller Einsatz führte dich nun aber in ein Land, mit dem wir uns in unseren bisherigen Podcast-Folgen, glaube ich, noch nie beschäftigt haben, Indien.
Stimmt, Anna. Und das ist spannend, weil wir haben eine doppelte Premiere, denn gleichzeitig ist es auch ein Thema, das wir so ganz exklusiv hier noch nie besprochen haben, HIV und AIDS. Lass uns doch gleich mal einsteigen, Jemima. Was hast du bei deinem Einsatz in Indien gemacht?
Da war ich in einem Projekt in Patna. Das ist eine Millionenstadt im Bundesstaat Bihar, im Nordosten von Indien. Ein Projekt, was sich eben spezialisiert auf die HIV-Behandlung von den Patientinnen dort, weil es tatsächlich in dem Bundesstaat eben keine öffentliche Gesundheitsversorgung für HIV-Patientinnen gibt. Und da habe ich ein mehrwöchiges Training für Pflegekräfte absolviert mit 2 KollegInnen. Diese Pflegekräfte sind eben in diesem Projekt tätig. Mhm. Und genau, da haben wir so ein Training durchgeführt, um die eben zu empowern, zu stärken, dass sie eben in der Gesundheitsversorgung von diesen vulnerablen PatientInnen gut gerüstet sind und gut geschult sind. Und als ich erstmal diese Anfrage gekriegt habe, war ich erstmal so ein bisschen verwundert, weil man bei Indien jetzt nicht an so ein klassisches Erd-Sonne-Grenzen-Projekt denkt. Und außerdem habe ich auf Station und auch im Krankenhaus eben viele Kolleginnen aus Indien tatsächlich, die super skilled sind und sehr versiert sind. Und deswegen war ich erstmal so ein bisschen verwundert. Und dann, als ich vor Ort war und eben mit den Kolleginnen vor Ort gesprochen habe, habe ich dann gesehen, wie sinnvoll dieses Projekt eben ist und auch dieses Training und wie ja wirklich wertvoll die Arbeit vor Ort ist für diese Patientengruppe.
Kannst du uns denn mal so ins Projekt mitnehmen und so einen kleinen Einblick geben, was Ärzte ohne Grenzen vor Ort ganz genau macht?
Das ist ein Projekt eben in der Stadt Patna und auch sehr zentral in der Altstadt. Mhm. Das Projekt besteht aus einem Outpatient-Bereich und dann eben einem stationären Bereich, der gegliedert ist in eine Normalstation und in eine Intensivstation. Mhm. Und diese Station ist eben so eigentlich die einzige Anlaufstelle, die es gibt, weil eben in dem Bundesstaat keine öffentliche Gesundheitsversorgung für HIV-PatientInnen geleistet wird. Zudem kommt auch noch dazu, dass das Gesundheitssystem ja überwiegend privat ist und eben viele in diesem Bundesstaat ärmere PatientInnen sind oder ärmere ArbeiterInnen sind, die sich auch die Behandlung gar nicht leisten können. Und dadurch, durch das kostenlose Angebot von Ärzte ohne Grenzen, können die eben eine HIV-Behandlung in Anspruch nehmen. Und ja, das ist gleichzeitig irgendwie so absurd, weil ja eben in Indien auch die HIV-Medikamente hergestellt werden. Mhm. Und deswegen ist es umso verwunderlicher, dass es eben dieses Projekt eigentlich braucht, dass diese Patientinnen Zugang zu diesen wertvollen Medikamenten haben können. Und eben weil in dem Bundesstaat einerseits die Armut auch hoch ist und sie eben keinen Zugang zu der Versorgung haben, kommen da die Patientinnen ziemlich krank und schon in einem fortgeschrittenen Stadion auf die Station. Und leider ist dann oftmals das Fortschreiten der Krankheit nicht aufzuhalten oder eben also viel zu spät, sagen wir mal so. Genau. Und deswegen ist es extrem wertvoll, was die Kolleginnen vor Ort leisten und eben, dass sie diese unglaublich aufwendige pflegerische Unterstützung für diese HIV-Patientinnen durchführen und diesen Anforderungen auf Stationen gerecht werden können.
Jemima, was du da schilderst, ist leider total typisch oder für die Situation in vielen unseren Einsatzländern. Ne? Also wir sehen immer wieder HIV-Patientinnen in vielen anderen Regionen der Welt, in denen wir aktiv sind, wie Mosambik, Malawi, Simbabwe oder Südsudan, wo viele Menschen keinen rechtzeitigen Zugang zu den Medikamenten haben, die sie brauchen. Bevor wir jetzt da tiefer ins Thema einsteigen, wir haben mal ein paar Fakten zusammengetragen, um euch einen besseren Einblick ins Thema zu bieten. Hören wir doch mal rein.
HIV ist immer noch eine Epidemie. Laut Schätzungen der Weltgesundheitsorganisation leben knapp 41 Millionen Menschen weltweit mit dem Virus. Fast zwei Drittel von ihnen auf dem afrikanischen Kontinent. Seit 1995 ist Ärzte ohne Grenzen im Kampf gegen das Virus aktiv. Die Organisation bietet Tests an und behandelt HIV-positive Menschen. Zugleich leisten die Teams Aufklärungsarbeit. Sie unterstützen Menschen, die besonders gefährdet sind, sich anzustecken, stellen Kondome und teils auch Präventionsmedikamente zur Verfügung. Und sie unterstützen Eltern, um eine Übertragung von Müttern auf Kinder zu verhindern. Eine HIV-Infektion führt unbehandelt nach einigen Jahren zum Tod. Aber mit der richtigen und rechtzeitigen Therapie ist die Infektion gut behandelbar, dank antiretroviraler Medikamente. Die regelmäßige Einnahme einer Kombination aus drei Wirkstoffen verhindert das Voranschreiten der Krankheit und senkt die Viruslast so weit, dass das Virus im Blut nicht mehr nachweisbar ist. Eine Übertragung ist dann nicht mehr möglich. Seit Jahren setzt sich Ärzte ohne Grenzen dafür ein, dass alle Menschen diese wirksame, aber anfangs unfassbar teure Therapie erhalten. Gemeinsam mit anderen Akteuren hatte die Organisation in den 2000er Jahren eine Protestwelle gestartet. Pharmaunternehmen wurden aufgefordert, der Produktion von günstigen, wirkstoffgleichen Medikamentenkopien für die HIV-Therapie nicht länger im Weg zu stehen. Mit Erfolg. Die Kosten sanken daraufhin um 99%. Damit wurde für Millionen Menschen eine Therapie möglich. Das war ein unglaublich wichtiger Wendepunkt im Kampf gegen das Virus. Dennoch bleibt die Versorgungslage in vielen Ländern kritisch.
Jetzt haben wir ja gehört, wie schwierig die Versorgungslage weltweit ist. Das scheint echt ein Dilemma zu sein, denn es ist ja sehr wichtig, dass Menschen rechtzeitig unterstützt und behandelt werden. Wie ist es denn in Patna?
Ja, auch dort sind eben viele dieser HIV-Patientinnen schon in einem sehr schlechten Zustand, wenn sie auf die Station von Ärzte ohne Grenzen kommen. Zudem ist eben auch viel Stigma in der Bevölkerung, weswegen sie in anderen Krankenhäusern oder Gesundheitseinrichtungen eben keine Behandlung kriegen und dort abgewiesen werden. Oder sie können sich eben die Behandlung nicht leisten. Und außerdem, dieser Bundesstaat ist riesig. Deswegen haben diese Patientinnen auch eine sehr weite Anreise. Und deswegen erhalten diese Patientinnen leider erst spät diese wichtige Behandlung. Und deswegen sprechen wir dann medizinisch dann von einer vorangeschrittenen HIV-Infektion, worauf sich eben dieses Projekt spezialisiert hat.
Kann ich da mal kurz einhaken? Kannst du es mal noch mal ganz kurz erklären für unsere HörerInnen, was fortgeschrittene HIV-Infektion bedeutet?
Ja, ich versuche das mal kurz und knapp zu erläutern. Das ist ja auch eine komplexe Erkrankung. Aber im Grunde genommen ist eine Infektion mit dem HIV-Virus schädigend und zerstört eben bestimmte Zellen der Immunabwehr. Und der Körper wird dann anfällig für andere Erkrankungen. Das nennt man dann opportunistische Infektionen, die für nicht infizierte Personen eben meist harmlos sind. Und ohne Behandlung führt dann eine HIV-Infektion innerhalb von etwa 3 bis 15 Jahren zu AIDS. Also auf Deutsch dem sogenannten erworbenen Immunschwäche-Syndrom. Auf Englisch würde man das Acquired Immune Deficiency Syndrome nennen, was dann eben als AIDS betitelt wird. Und wie schon gesagt, erkranken leider Menschen mit AIDS dann häufig an Begleiterkrankungen. Das sind dann Lungenentzündungen, Pilzerkrankungen, Gürtelrose oder aber auch Tuberkulose. Und vor allem die Tuberkulose ist in Indien ein großes Problem. Dadurch sind die Patientinnen eben, wie schon gesagt, sehr schwer krank und auch sehr geschwächt. Eben einmal durch das AIDS und dann durch die weiteren Erkrankungen, die dann nochmal das Immunsystem noch weiter schwächen. Deswegen kommen dann viele der Patientinnen eben auch direkt auf Intensivstationen und brauchen eben eine intensive Betreuung. Und auf dieser Station in Patna waren viele der Patientinnen eben schon so krank, dass sie dann auch Hirnhautentzündungen hatten und dadurch dann neurologisch einfach sehr betroffen und sehr eingeschränkt waren, eben teilweise auch komatös. Deswegen versterben auf der Station eben auch einfach einige PatientInnen, weil trotz der guten Versorgung dann auf Stationen es dann im Grunde genommen schon zu spät ist oder schon zu vorangeschritten ist, die Erkrankung.
Das klingt ja echt nach vielen Herausforderungen im Alltag. Also einmal die Geschwindigkeit, dann das Stigma, was bei der Krankheit oder mit der Krankheit irgendwie einhergeht und die Wohn- und Lebensverhältnisse, die du angesprochen hast. Wie ist denn das Team damit umgegangen mit diesen vielen Herausforderungen?
Also das Team ist ganz unterschiedlich mit dem Thema umgegangen, gerade mit diesem Thema der Palliativversorgung. Also einige hat das schon mehr beschäftigt auf jeden Fall und haben davon berichtet, dass es eben dann sehr gut tut, mit ihrer Familie darüber zu reden oder mit FreundInnen. Und andere schienen damit eigentlich sehr abgeklärt, damit umzugehen. Und was aber sehr schön war und was auch viele eben gesagt haben, ist, dass das Team einfach sehr gut ist vor Ort auf Station. Und was ich total schön fand, was ich von zu Hause auch oder aus Frankfurt jetzt gar nicht so kenne von Station, die haben sich wirklich jeden Tag und jeden Mittag eben auf einen Tee getroffen sozusagen. Also das gesamte Team von der Putzkraft bis zur Pflegekraft bis zum Arzt und hatten dann so einen kleinen Teammoment, was halt super stärkend für das Team einfach war. Und genau, und das hat mich sehr beeindruckt. Das fand ich sehr, sehr schön. Und auch bei dem Training, eben was ich zusammen mit 2 Kolleginnen durchgeführt habe, waren alle super motiviert und bei der Sache. Genau, und bei dem Workshop oder bei dem Training habe ich ein paar Sachen für euch aufgenommen, damit ihr alle Teilnehmenden einmal hören könnt.
Ja, cool.
E4,
ja, da höre ich total viel Energie raus und voll viel Elan und Motivation. Aber was hat es denn jetzt eigentlich mit dem ABCDE, was wir da gerade gehört haben, auf sich?
Ja, die Kolleginnen vor Ort waren super motiviert. Es hat auch extrem viel Spaß gemacht mit den Kolleginnen. ABCDE ist ein Akronym, was weltweit vor allem in der Notfallbehandlung und Notfallpflege verwendet wird. Und das steht eben für Airway, Breathing, Circulation, Disability und Exposure. Also es ist eine strukturierte Form des Assessments von dem Patienten. Das heißt, man schaut erst, okay, ist der Atemweg frei? Atmet der Patient? Hat der Patient Kreislauf? Wie ist der neurologische Status? Und dann das Ganze drumherum. Also wie ist die Temperatur? Hat der Patient Urinausfuhr? Hat er Wunden? Hat er eine starke Blutung? Genau.
Okay. Ich habe schon wieder vergessen. Wofür steht das? Airway?
Breathing, Circulation, Disability und Exposure.
Ah, okay. Sehr gut. Ich liebe solche Eselsbrücken.
Genau. Und Ziel dieses Trainings war eben, die Pflegekräfte zu stärken, zu motivieren, sie zu befähigen, in Notfällen eben strukturiert den Patienten durchzugehen, um dann eben die entsprechenden Maßnahmen einzuleiten. Und gerade dann in diesen Notfallsituationen natürlich das ärztliche Personal zu rufen, aber befähigt zu sein, dann eben schon eigenständig zum Beispiel Sauerstoff zu geben, zum Beispiel einen venösen Zugang zu legen, um sich eben sicher zu fühlen, diese Maßnahmen anzuwenden und durchzuführen und sie dort eben zu mehr Eigenständigkeit und zu befähigen und dass sie sich eben auch sicherer fühlen in diesen Situationen. Mhm. Damit ihr einen besseren Eindruck vom Training bekommt, habe ich eine Teilnehmerin gefragt, ob sie beschreiben kann, was das Training für ihre Arbeit konkret bedeutet.
Ah, wie cool. Okay, dann lass uns mal reinhören.
So now, whenever we get any patients,
wenn wir PatientInnen reinbekommen, fällt es uns jetzt leicht zu erkennen, was zu tun ist. Welchem Ablauf wir folgen, wann wir ÄrztInnen hinzuziehen und was wir sonst selbst ausrichten können. Wir können jetzt alles deutlich besser einschätzen und können Fragen und Probleme einfacher klären. Ich mochte das Training besonders, weil die TrainerInnen sehr hilfsbereit waren. Welche Fragen wir auch hatten, sie wussten eine Antwort und konnten uns unsere Unsicherheiten nehmen.
Okay, das klingt echt gut. Also sie klingt auf jeden Fall begeistert und auch sehr fokussiert, konzentriert, extrem klar. Und auch scheint sehr mit deiner Arbeit als Trainerin total zufrieden zu sein, ne? Kann man das so sagen?
Ja, und das kann ich auch nur zurückgeben. Wir hatten drei Durchläufe und wirklich alle drei Gruppen waren super motiviert und es hat extrem viel Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten, mit den Kolleginnen vor Ort. Das Training sollte die Pflegekräfte eben dazu befähigen, eigenständiger und strukturierter zu werden in bestimmten Situationen. Und da hat das Training jetzt geholfen, eben, dass Pflegekräfte zum Beispiel den Atemweg öffnen können, sich Sauerstoff geben eigenständig oder auch bei Patienten, die auf Intensivstationen sind und Medikamente erhalten, die den Kreislauf unterstützen, da eben eigenständig die Dosierung anzupassen. Die Gruppen waren alle super motiviert und super interessiert. Und das Konzept von diesem Training ist eben auch, dass dann Pflegekräfte aus der Gruppe dann als Multiplikatoren ausgebildet werden und trainiert werden, sodass sie eben zukünftig das Training in regelmäßigen Abständen eben auf Stationen durchführen können und das immer wieder so einen kleinen, ich sag mal, Refresher geben können. Und diese Kollegin, die wir gerade gehört haben, wird jetzt eben auch selbst als Trainerin ausgebildet. Und eben viele von den Pflegekräften kommen auch nicht aus Patna selbst, sondern aus anderen Städten in der Umgebung oder auch anderen Bundesstaaten. Und die haben bewusst gesagt, dass sie eben sich das Projekt ausgesucht haben, um auch mehr über die Erkrankung zu erfahren und die Medikamente zu erfahren und auch für Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten natürlich. Und dass sie das so eben durchziehen, das hat mich echt total begeistert. Also, dass sie eben fern von ihrer Familie sind, dass sie für eine Patientengruppe arbeiten oder mit einer Patientengruppe, die eben eher ein bisschen isoliert ist in diesem Bundesstaat, das hat mich wirklich begeistert. Genau, weil die Patientinnen, aber auch die Pflegekräfte oder das Personal im Allgemeinen bekommt eben ziemlich Gegenwind. Das haben sie im persönlichen Austausch erzählt. Genau, also wenn sie erzählen, dass sie eben mit dieser Patientengruppe zusammenarbeiten, dann werden sie auch von anderem medizinischen Personal eben dafür angefeindet oder auch hinterfragt. Und was sehr eindrücklich war eben bei dem Projekt ist, das Projekt ist in einem lokalen Krankenhaus angesiedelt, im zweiten Stock. Und diese PatientInnen und auch das Personal darf nicht den Haupteingang benutzen, sondern muss um die Ecke gehen und einen kleinen Hintereingang benutzen, damit das so ein bisschen, ich sag mal, verschlossen bleibt. Das hat mich sehr irritierend. Das war sehr irritierend. Also man hat schon beim Betreten des Projekts sozusagen oder beim Betreten des Krankenhauses eben dieses Stigma und die Diskriminierung rund um das Thema HIV und AIDS bemerkt. Und das ist einfach ein Riesenproblem.
Das ist echt krass. Also muss ja auch so schlimm sein für die PatientInnen. Also da bist du schon erkrankt und musst dann noch mit diesem Stigma irgendwie umgehen können. Wow.
Ja, also fehlende Versorgung und Stigma sind wirklich ein echt schwieriges Setting. Deshalb versuchen wir auch, gegen diese Stigmatisierung anzugehen und anzukämpfen. In Patna sind da Aufklärungskampagnen Teil der Arbeit von Ärzte ohne Grenzen vor Ort. Aber wie ihr euch das vorstellen könnt, ist das überhaupt nicht einfach. Denn die Stigmatisierung ist einfach extrem groß. Zu Diskriminierung und Stigma haben wir trotzdem ein paar Stimmen von PatientInnen eingefangen und eine kleine Soundcollage vorbereitet. Da können wir jetzt zusammen mal reinhören. Die PatientInnen schildern uns, was sie erlebt haben, bevor sie in unserem Projekt Hilfe erhalten haben.
Sie untersuchen uns nicht vernünftig. Sie fragen nicht einmal, wie es uns geht. Sie zeigen kein Mitgefühl.
Die waren wirklich nicht höflich. Sie waren sehr grob zu uns und überhaupt nicht sensibel. Dieser Mann hat nicht mehr viele Jahre zu leben, sagten sie. Ich hatte Tränen in den Augen.
Alle werden schlecht über uns denken, also reden wir nicht darüber.
Wir ließen es niemanden sonst wissen. Sie hätten gesagt, redet nicht mit uns, fasst uns nicht an, bleibt weg.
Pune ist echt schon brisant und tut weh zu hören, das schmerzt, was die Patientinnen da schildern. Gut, dass sie doch eine Versorgung erhalten, aber Stigmatisierung, Diskriminierung, das ist nicht nur in ihrem Problem.
Ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Das ist auch in Deutschland ein Thema, wo Menschen ungute Erfahrungen machen und deshalb betrifft es uns ja auch letztlich alle. Und wir haben dazu vorab mit Barbie Breakout gesprochen. Barbie ist Drag-Queen-Aktivistin und Podcasterin und hört gerne mal in ihre verschiedenen Podcasts rein. Und Barbie Breakout ist auch zudem super aktiv, wenn es um das Thema HIV und AIDS geht und spricht auch ganz offen darüber, HIV-positiv zu sein. Und wir haben Barbie gefragt, wie nimmst du Stigmatisierung und Diskriminierung in Deutschland wahr?
Ich glaube, generell ist AIDS und HIV so ein bisschen aus der Wahrnehmung der Leute verschwunden. Viele Leute sind sich dessen gar nicht so bewusst. Insofern ist die Diskriminierung natürlich auch eine andere geworden. Aber ja, verschwunden ist sie nie. Und in manchen Bereichen ist sie noch sehr, sehr, sehr präsent. Mir schreiben relativ viele Leute, die mir dann Geschichten erzählen, dass sie, was weiß ich, also entweder abgewiesen werden von Ärztinnen, gerade Zahnärzte sind da relativ lustig manchmal und machen das einfach. Oder es wird dann so, ne, man wird immer auf den letzten Termin des Tages gelegt, weil möglichst wenig Leute in der Praxis sein sollen und danach muss man ja alles von Grund bis Boden irgendwie desinfizieren und so. Also man merkt ganz häufig, dass auch bei MedizinerInnen einfach das Wissen nicht up to date ist, leider. Ne, Geschichten wie, wenn man unter der Nachweisgrenze ist, wenn das Virus im Blut nicht mehr nachweisbar ist, dann ist man nicht mehr ansteckend de facto. Das wissen die oft nicht und diskriminieren einfach da.
Ja, das finde ich wirklich spannend. Ne? Also auch gerade zu hören, dass es eben auch den medizinischen Bereich betrifft, also ausgerechnet auch ÄrztInnen, die diskriminieren. Das finde ich schon echt schwer zu ertragen. Wir haben Barbie auch noch gefragt, was sie persönlich antreibt, gegen das Stigma anzukämpfen.
Also ich benutze meine Plattform immer gerne, um über HIV aufzuklären, weil ich einfach immer noch merke, auch ne, nachdem wir jetzt AIDS über 40 Jahre schon haben, merke, wie viele Vorurteile es da noch gibt, wie viel Missverständnis es da noch gibt, wie wenig Leute aufgeklärt sind, wie viel Schuld und Scham da auch immer noch drauf sitzt. Das ist das eine. Ich finde, das möchte ich einfach gerne entkräften. Ich möchte den Leuten gerne ein anderes Bild davon geben, wie ein Mensch mit HIV aussieht, was der in seinem Leben macht. Und ich glaube, das ist generell, ne, wenn wir Stigmatisierung abbauen wollen, müssen sich Menschen, die damit leben, es nicht nur bei HIV, sondern auch bei allem anderen, zu erkennen geben, damit die Menschen ein Bild davon bekommen. Weil die haben vorgefertigte Bilder im Kopf, die mit der Realität oft gar nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Das ist das eine. Und das Zweite ist einfach, wenn Menschen Angst haben, sich zu erkennen zu geben und vielleicht zum Arzt zu gehen und sich Beratung zu holen, weil sie Angst haben, davor abgestempelt zu werden, stigmatisiert zu werden, treffen diese Menschen keine gesunden Entscheidungen. Dann, ne, also wenn du Angst hast, zum Arzt zu gehen, gehst du nicht. Wenn du Angst hast, zum Test zu gehen, gehst du nicht. Wenn du Angst hast, deinem Partner zu erzählen, dass du positiv bist, machst du es vielleicht nicht. Und diesen Kreislauf zu durchbrechen, wo Menschen aus Angst, stigmatisiert zu werden, andere und sich selber in Gefahr bringen und einfach nicht verantwortungsvoll mit ihrer Infektion umgehen oder mit ihrer möglichen Infektion sich vielleicht gar nicht erst testen lassen, das ist ein totaler Bullshit und da muss man einfach, finde ich, dagegen arbeiten. So, deswegen mache ich das.
Wow, was Barbie Brickhaut uns da erzählt, finde ich echt spannend und die Art und das Bewusstsein, wie sie dazu aktiv ist, ist wirklich inspirierend. Das begeistert mich total.
Ja, ich kann euch auch echt alle Podcasts von Barbie empfehlen. Ich bin auf jeden Fall erste Vorsitzende des Fanclubs. Und ich finde auch echt stark, wie sie sich für das Thema einsetzt. Denn auch in Deutschland ist das Thema hier echt viel zu wenig irgendwie auf der Agenda. Also es gibt Medikamente und Tests und trotzdem bleibt dieser Struggle rund um Diskriminierung und Stigma da. Und ich glaube, wir sollten alle irgendwie das ein bisschen mehr auf dem Schirm haben und schauen, was wir irgendwie auch persönlich machen können, um dem so ein bisschen stärker entgegenzutreten. Außerdem kriegt man da auch so ganz leise irgendwie so eine Ahnung, wie schlimm und drastisch diese Situation ja in vielen Ländern ist, wenn dann on top auch noch die medizinische Versorgung fehlt oder das Gesundheitssystem insgesamt völlig überlastet ist.
Total, Anna. Also letztendlich sind mehr als 10 Millionen PatientInnen weltweit, ich wiederhole nochmal, 10 Millionen Menschen, die erleben jeden Tag den gesellschaftlichen Ausschluss, eben auch einen medizinischen Ausschluss. Ja, und mit Kampagnen, mit Kundgebungen, mit politischer Lobbyarbeit versuchen wir seit Jahren dem entgegenzuwirken, um Medikamente allen zugänglich zu machen, Preise für Therapien zu senken, auf Pharmaunternehmen einzuwirken, denn Gesundheit muss vor Profiten stehen. Und ich glaube, in den letzten 20 Jahren sind wir auch ganz praktisch in unseren Projekten vorwärts gegangen und ermöglichen vielen zusammen mit anderen Organisationen einen Zugang zur HIV-Behandlung und haben auch gezeigt, was sich für HIV-Patientinnen bewirken lässt und dass sich Gesundheitsrisiken ein Stück weit unter Kontrolle bringen lassen. Ja? Eines ist doch völlig klar, die HIV-Epidemie könnte nachhaltig eingedämmt werden. Es gibt genug Wissen, es gibt Testmöglichkeiten, es gibt Behandlungsmöglichkeiten, wenn denn diese Tests und Medikamente bedarfsgerecht zur Verfügung stehen würden. Aber die Situation wird gerade überhaupt nicht besser, sondern es sieht im Moment so aus, als würde viel von dem, was über die letzten Jahre erreicht wurde, wieder zurückgedreht werden und die Krise jetzt nochmal so richtig Fahrt aufnehmen, so richtig eskalieren und Menschen, die aktuell noch Zugang zu Behandlung haben, bald ohne Therapie dastehen würden.
Das klingt echt gar nicht gut, ne? Also, dass dann die Errungenschaften der letzten Jahrzehnte irgendwie wieder so rückgängig gemacht werden können, da kriege ich echt Gänsehaut. Und man kann sich auch nicht richtig ausmalen, was es auch für die Zukunft bedeutet. Also, wir haben ja gerade gehört, wie schlecht es den PatientInnen in Indien geht, die erst sehr spät eine Behandlung beginnen könnten, oder, Jemima? Es geht ja auch um die Zeit, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man die Behandlung frühzeitig anfängt, dann kann man ja im Grunde genommen ein Leben lang mit der Erkrankung leben, wenn man gut eingestellt ist. Und eben in dem Projekt habe ich einfach gesehen, was das ausmacht, ne? Wenn die Patientinnen viel zu spät ihre Therapie kriegen. Und das hat mich ja auch echt bewegt, weil die Medikamente ja an sich da wären. Und eben wenn diese Behandlung eben fehlt, dann hat das natürlich massive Auswirkungen auf den Menschen. Und letzten Endes braucht dieser Mensch natürlich viel mehr Unterstützung, aber im Grunde genommen führt das ja dann eben auch zum Tod im schlimmsten Falle.
Ja, das leuchtet mir natürlich ein, ne? Aber Christian, ich will noch einmal ganz kurz auf die Gründe eingehen. Also warum genau gehst du davon aus, dass sich die Versorgungslage für HIV-positive Menschen in vielen Ländern jetzt nochmal verschlechtern wird? Wie kommt es jetzt zu diesem Backlash?
Na, letztendlich gibt es da ein Datum dazu. Und zwar ist es fast jetzt ein Jahr her, dass Donald Trump als US-Präsident erneut ins Weiße Haus eingezogen ist. Mit Amtsübernahme hat er seiner Administration angewiesen, massive Kürzungen in der humanitären Hilfe durchzusetzen und umzusetzen. Im letzten Sommer stellte USAID viele Aktivitäten quasi von heute auf morgen komplett ein. Das ist eine total menschengemachte Katastrophe, die wir jetzt sehen. Von der sind Millionen Menschen weltweit betroffen. Bis dahin war die USA das Land, das weltweit am meisten dazu beigetragen hat, um medizinisch-humanitäre Projekte zu finanzieren. Die Versorgung von HIV-PatientInnen gehörte zu einem der Bereiche, wo am stärksten gekürzt wurde. Ja? Da geht es vor allem um Aktivitäten in vielen afrikanischen Ländern, ja? Ja, wissen wir auch wieder. Die liefen zum Großteil schon seit 2003 und ermöglichen eine Behandlung von HIV-Patientinnen. Die waren auch zum Teil auf die Prävention der Mutter- und Kindübertragung ausgerichtet. Das ermöglichte einfach und ermöglicht immer noch, dass die Geburt von Millionen von Babys ohne HIV möglich ist. Das ist was, was wir uns als Organisation auch ganz klar vorgenommen haben, keine Babys mit HIV in unseren Einrichtungen zur Welt kommen zu lassen, sondern halt Mütter auf HIV zu testen und dann auch so zu behandeln, dass die Kinder ohne HIV auf die Welt kommen. Das ist heutzutage einfach total möglich. Ja? Und von heute auf morgen wurde es da alles anders. Gelder eingefroren, Programme eingestellt, Organisationen mussten aufhören zu arbeiten. Und es ist echt wirklich dramatisch, was sich da entwickelt hat. So mit so einem Fingerschnipp von heute auf morgen wird da jahrzehntelange harte Arbeit kaputt gemacht und das Leben von Millionen von Menschen wird eingegriffen, ja, und eventuell zunichte gemacht. Und die Patientinnen werden einfach größtenteils allein gelassen.
Das ist echt krass, ne? Also
ja, und es ist auch echt schwer vorstellbar, wie viel Leid das mit sich bringt und noch bringen wird. Und das nicht nur Ärzte ohne Grenzen, nicht nur wir sind da alarmiert, auch alle anderen humanitären Organisationen und Aktivistinnen treibt das wirklich total um. Auch Barbie Breakout war es wichtig, das ganz klar anzusprechen. Hören wir doch mal rein, was sie dazu zu sagen hat.
Ich glaube, eine Sache, die viel zu wenig Leuten klar ist und über die viel zu wenig gesprochen wird, ist die brisante Lage, in der wir uns aktuell befinden. Viele Menschen glauben, HIV und AIDS ist eine Geschichte der Vergangenheit und ne, das ist eine Sache aus den 80er, 90ern und das muss uns heute nicht so wahnsinnig interessieren. Fakt ist, dass seit diesem Sommer die internationale Lage droht zu eskalieren und eskalieren wird. Es wird wieder Millionen von Toten geben. Das wäre alles sehr vermeidbar gewesen, aber die amerikanische Regierung hat ihr internationales Hilfsprogramm, ihre Agentur USAID, ersatzlos gestrichen und dadurch sind jetzt weltweit Hunderttausende, Millionen von Menschen plötzlich ohne Medikamente. Und ne, das ist drastischer, als sich das viele Menschen vorstellen können. Wenn HIV nicht mit diesen Medikamenten behandelt wird, wird es zu AIDS, die Menschen sterben an AIDS. Schwangere Mütter, die mit den Medikamenten unter der Nachweisgrenze waren, die easily ihre Kinder negativ zur Welt gebracht hätten, bringen jetzt HIV-positive Babys zur Welt. Diese Kinder werden, wenn sie keine Medikamente bekommen, auch an AIDS sterben relativ schnell. Das ist die Realität weltweit, mit der wir umgehen müssen aktuell. Das heißt, diese Menschen, es werden, also konservative Prognosen gehen davon aus, dass es Hunderttausende Menschen sind, die wir jetzt in den nächsten Jahren an AIDS verlieren werden wieder. Ich gehe von Millionen aus und viele andere auch.
Puh, das sind echt krasse Zahlen und echt krasse Dimensionen auch, ne?
Total. Und ich teile da nicht nur die große Besorgnis von Barbie, sondern auch die Schätzung, die Barbie da macht. Wenn es keine Alternativen gibt für die weggefallenen Programme, dann muss davon ausgegangen werden, dass allein in den kommenden 3 Jahren mehr als 6 Millionen zusätzliche HIV-Infektionen und 4 Millionen Todesfälle wegen AIDS geben wird. Ja. Eine kleine Nuance, die ich noch dazufügen möchte, einfach um ganz, ganz konkret zu sein. Ein Bruchteil der USAID-Projekte ist ins amerikanische State Department übergegangen. Ja, ein ganz kleiner Teil. Das gilt auch für Aktivitäten im Bereich der HIV-Bekämpfung. Offiziell sind die Programme also nicht komplett abgeschafft, ja, wo sich die Administration dahinter versteckt. Fakt sich, aber läuft es vielerorts darauf hinaus, dass sie nicht mehr existieren. Und wir sehen jetzt schon vor Ort, dass sich eklatante Lücken bei anderen Organisationen auftun, die dort aktiv sind, in den Ländern, in denen wir auch arbeiten. Das betrifft neben HIV und AIDS etwa auch Mangelernährung und viele andere Bereiche, Wasserversorgung etc. Diese Kürzungen reißen wirklich einen Krater in die Finanzierung von Gesundheitsprogrammen weltweit und haben absolute Auswirkungen auf das Leben von Millionen Menschen, kann ich nur noch mal so sagen.
Und wie geht denn eigentlich Ärzte ohne Grenzen jetzt lang und mittelfristig, meinetwegen auch kurzfristig damit um?
Na, da sind 2 Sachen. Zum einen sind wir als Organisation glücklicherweise sehr unabhängig von solchen Kürzungen und nicht direkt betroffen, weil wir keine staatlichen Gelder nehmen und uns fast ausschließlich aus privaten Spenden finanzieren. Vielen Dank nochmal und natürlich bitte weiterspenden. Und für diesen Einsatz bin ich unseren SpenderInnen wirklich extrem dankbar. Der Einsatz der SpenderInnen macht uns absolut unabhängig erstmal von solchen politischen Schwankungen. Daher sind wir in solchen Situationen wie mit diesen Funding Cuts einfach weiterhin voll handlungsfähig und nicht direkt betroffen. Aber wir sehen trotzdem weiterhin uns nicht in der Lage, den gesamten Bedarf zu decken. Da geht es um Milliarden von Euro und liebe Spenderinnen, auch die großzügige Unterstützung heute und morgen wird diesen Bedarf nicht nur über Ärzte ohne Grenzen decken können. In diese Bresche zu springen, bräuchte es viel mehr und es ist einfach nicht wirklich auszugleichen, was da wirklich aktuell wegbricht. Dafür sind die Ausfälle durch USAID einfach viel zu groß. Was ihr tun könnt, habe ich schon gesagt, ihr könnt uns weiter finanziell unterstützen. Was wir vor Ort machen, ist, dass wir gucken, ob wir eventuell kleinere Maßnahmen, also im Vergleich kleinere Maßnahmen zu den Milliarden, die da fehlen, machen können, um das zumindest ein bisschen aufzufangen und da nicht komplett wegzubrechen. Aber wie gesagt, in vielen Bereichen ist es einfach nicht möglich, weil wir auch in anderen Kontexten einfach komplette Organisationen verschwinden sehen, die sehr abhängig von den US-Geldern waren. Was wir tun können und was wir natürlich tun werden, ist mit den Spenden, die wir von euch kommen, und darüber freuen wir uns natürlich sehr, weiter zu arbeiten. Mehr Infos zu den Spenden findet ihr wie immer unter www.msf.de/spenden. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Was aber auch hilft, wenn ihr über die Situation mit anderen sprecht, ihnen von diesem Podcast zum Beispiel erzählt, der auf die aktuelle und sehr stille im Moment Katastrophe hinweist, damit das Thema einfach noch mehr Aufmerksamkeit bekommt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir können auch in Deutschland, es hilft ja auch, wenn wir hier in Deutschland das auch zum Thema machen. Lass uns trotzdem abschließend vielleicht nochmal einen Blick auf Indien werfen, Jemima. Das Projekt begeistert mich ja sehr, aber drumherum fehlt es ja auch irgendwie an Versorgungsmöglichkeiten, ne?
Genau, also dass die Patientinnen zu spät Hilfe erhalten, darüber haben wir ja gesprochen. Das ist tragisch und sehr bitter auf jeden Fall. Nach der Versorgung auf der Station, die Ärzte ohne Grenzen in Patna betreibt, ist es eben aber auch nicht leicht, sie zu entlassen, weil sie dann zu Hause oder eben in anderen Gesundheitseinrichtungen eben nicht immer die Unterstützung bekommen, die sie eigentlich bräuchten. Und das hat auf jeden Fall auch die Kolleginnen vor Ort durchaus beschäftigt und zu schaffen gemacht. Deswegen eben war es einfach toll und sehr sinnvoll und sehr schön zu sehen, wie eben die Pflegekräfte bei dem Training mitgearbeitet haben, motiviert waren, Fragen gestellt haben, um eben die Patientinnen vor Ort auf Station bestmöglich zu versorgen und so zu versorgen, dass sie guten Gewissens entlassen werden können. Hm. Genau. Und zusätzlich zu diesem, ich sag mal, theoretischen Training, das war nicht nur theoretisch, es war auch praktisch, aber zusätzlich zu dem Training, was wir außerhalb der Station gemacht haben, haben wir noch eine praktische Vertiefung auf der Station angeboten, eben mit zum Beispiel Reanimationstrainings. Und außerdem konnten wir ein neues Gerät einführen, was eben auch eine zusätzliche Beatmungstherapie zulässt bei diesen PatientInnen. Und das sind sicherlich kleine Schritte, aber sie machen eben für den einzelnen Patienten vor Ort einen wahnsinnig großen Unterschied.
Ja, genau. Und darauf kommt es auch an. Ja, die einzelne Patientin, die heute vor uns sitzt, macht den großen Unterschied. Da bin ich total bei dir. Jede Behandlung ist wichtig und macht einen Unterschied für eine Person, für eine Familie, für vielleicht eine ganze Community. Und ich finde es extrem toll, was unser Team leistet und möglich macht. Dazu haben wir auch nochmal einen kurzen Einspieler mitgebracht von einem Arzt auf der HIV-Station in Patna, der sich zurückerinnert an einen 5-jährigen Patienten. Dieser kam mit anhaltenden Krämpfen und stark mangelernährt ins Krankenhaus. Was dann passierte, schildert uns unser Kollege Rajesh Durarai. Hören wir mal rein, was er sagt.
Wir haben alles versucht, um den Jungen zu stabilisieren. Und schließlich hat er sich erholt. Ein Jahr später sah ich ihn wieder, gesund, kaum wiederzuerkennen und auf dem Weg zur Schule. Das war einer der schönsten Momente meiner Karriere. Es sind die PatientInnen, die mich antreiben. Und jeder Mensch ist auch zugleich ein Sohn oder eine Tochter, ein Bruder oder eine Schwester, eine Mutter oder ein Vater für jemand anderen. Wenn ich die Person behandle, unterstütze ich auch eine ganze Familie.
Wow, das ist ja echt stark und auch echt extrem berührend, ne?
Geht mir auch so. Und wenn ich so eine Geschichte höre, Anna, dann motiviert mich das schon und hilft bei allem Gegenwind, der da gerade so durch die Welt fliegt und was wir heute besprochen haben, nicht den Antrieb zu verlieren, sondern einfach weiterzumachen. Ja? Und ich finde Patna wirklich ein extrem spannendes Projekt, von dem du uns heute berichtet hast. Vielen Dank, liebe Jemima, dass du uns diesen Einblick ermöglicht hast.
Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Jemima, dass du deine Erfahrungen und Eindrücke mit uns geteilt hast und uns auch damit für dieses wichtige Thema sensibilisiert hast.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mich wirklich sehr gefreut, hier im Podcast dabei zu sein und eben über meine Erfahrungen in dem Projekt zu sprechen und ein bisschen zu sensibilisieren für dieses Thema. Vielen Dank.
Danke, dass du unsere Gästin warst. Und wenn ihr, liebe HörerInnen, noch weitere Fragen an Jemima habt, dann schreibt uns doch gerne Kommentare unter notaufnahme@ärzte-ohne-grenzen.de. Wir freuen uns sehr über Anregungen, Kritik, Vorschläge für weitere Folgen. Die Mailadresse packen wir euch natürlich zur Sicherheit auch nochmal in die Shownotes. Und nicht vergessen, die nächste Episode der Notaufnahme kommt voraussichtlich Ende Februar.
Und wenn ihr schon Tipps abgeben möchtet, zu welchem Thema wir in der kommenden Folge sprechen oder jetzt zu einem bestimmten Thema Austauschbedarf habt, dann schaut doch mal auf dem Instagram-Account @ÄrzteOhneGrenzen rein. Und da könnt ihr natürlich auch Fragen stellen. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn ihr ihn in eurer Podcast-App positiv bewertet. Und solche Bewertungen helfen uns sehr, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und damit ihr unsere nächste Podcast-Folge auf keinen Fall verpasst, folgt uns doch mal auf Apple Podcast und Spotify und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Das war's jetzt aber. Tschüss.
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 Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Redaktion und Projektleitung: Clara Schneider, Andreas Koop und Regina Bischoff. Moderation: Anna Duschime und Christian Katzer. SprecherInnen: Christian und Bettina Conradi. Schnitt und Produktion: Christian Conradi.